Bei mir zu Gast ist der Beat Stocker. Wir sind jetzt in der Ersteinvernahme bei der Staatsanwaltschaft. Mögen Sie sich noch an die Belehrung vom Herrn Staatsanwalt Oth erinnern?
Ja, da habe ich präzise Erinnerungen. Das ist also fast wie man es heute Abend erlebt hat. Oder er hat mir gesagt, dass die Voruntersuchung gegen mich eröffnet worden sei mit einem dringenden Tatverdacht, dass ich in den Sachverhalt Comtrain und Investnet wegen persönlicher finanzieller Interessen die zwei Gesellschaften geschädigt habe. Mhm. Es gäbe drei Quellen, die das hinweisen. Das eine sei Inside Paradeplatz, das zweite sei die Untersuchung von Baumgartner Mechlen und das dritte sei die Firmenuntersuchung, die gegen mich stattgefunden hat. Und als ich das gehört habe, sind für mich zwei Sachen klar gewesen. Das eine ist, ich habe nie, und ich habe so richtig in mir rein das gespürt, ich habe nie für den eigenen finanziellen Vorteil eine von diesen bezeichneten Gesellschaften geschädigt oder schädigen wollen. Und das Zweite ist, ich habe gesagt, was viele Untersuchungen gegen mich. Ich war ja noch nie reguliert gewesen, also das ist gar nicht möglich. Also die Rechtsbelehrung hat einen Fehler gehabt, dass sie den Pierin Vinzenz gemeint hat und Copy-Paste mich genommen.
Gut, das ist jetzt der Vorhalt gewesen, was man ihnen vorwirft. Mit Belehrung habe ich gemeint, eben, dass sie die Aussage verweigern dürfen, dass, wenn sie mitwirken, dass das gegen sie kann verwendet werden. Haben Sie das verstanden?
Ja, das habe ich irgendwie gar nicht. Darum habe ich jetzt auch so reagiert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Schriftlich im Protokoll kann man es ganz bestimmt nachlesen.
Ja. Das wird einem eben auch so selbstverständlich erzählt. Aber unterschwellig ist immer die Erwartungshaltung da, aber gib Antwort. Oder? Also man sagt etwas, aber man gibt dem gar kein Gewicht. Also man lebt auf dem Papier diesen formellen Erfordernissen nach, aber eigentlich müssen wir Ihnen ja ganz einfache Worte sagen. Herr Stocker, Sie können heute einfach nichts sagen und das ist nicht negativ für Sie. So müssen wir belehren und nicht einfach vorlesen, was in den Artikeln steht.
Das finde ich jetzt ganz einen spannenden Punkt. Das hat man 100% nicht
gemacht. Nein, das hat man sicher nicht gemacht.
Sondern man hat einfach Pflicht und Kür, oder man hat das Pflichtprogramm
darauf eingewiesen. Und was ist denn Ihre Motivation gewesen, Aussagen zu machen?
Ich hatte den Reflex, also das bin auch wieder ich, oder, vom Typ her, ich hatte den Reflex gehabt, zu sagen, nein.
Oder, aber das hat natürlich jeder, oder?
Man jeder, Tag, ja. Jeder, und ich habe irgendwie den Hans Baumgartner und das Interview vom November 17 im Hinterkopf gehabt und gesagt, hei, dann zeigt mir doch einmal, und habe eigentlich, ausgesagt habe ich, wenn ich erwartet habe, man werde sehr schnell konkreter und rede über den dringenden Tatverdacht. Oder? Und das ist ja dann eigentlich nie zum Thema gemacht worden, sondern es ist dann dabei geblieben, dass ich in einen Rhythmus hineinkomme, jede Frage zu beantworten.
Hat es denn, wenn Sie sich jetzt an die ganz konkrete Situation zurückdenken, hat es einen Einfluss gehabt auf Ihr Aussageverhalten, dass Sie unter Schock gestanden sind? Also Sie haben wahrscheinlich gar nicht mehr klar können denken in dem Moment.
So schlimm habe ich es nicht erlebt. Also es ist heftig, aber auch mit dieser Show da, mit den Handschellen und eben die anderthalb Stunden in dem versifften Raum ohne Fenster, glaube ich. Aber dass ich unter Schock war, bin nicht. Also das Einzige, was ich gemerkt habe, ist ein trockenes Maul und kein Hunger. Oder? Weil immer man da Trinkwasser angeboten bekommt und irgendwelche Cookies. Aber es ist ein hellmacher Moment gewesen, weil ich habe quasi den Tiger gehört im Gebüsch fauchen, oder? Und habe gedacht, hoppla, da passiert etwas, was gefährlich ist, oder? Und ich habe es eher in Erinnerung, dass ich eigentlich wirklich Lust hatte, also nicht Lust, das ist der falsche Ausdruck, sondern es wirklich notwendig gefunden habe, dass ich mich wehre gegen das, oder? Ich bin extrem wach gewesen in dem Moment. Und das sieht man, also wenn ich heute die Haftprotokoll von der Haftübernahme lese, dann sage ich, jetzt habe ich 4 Jahre den gleichen Mist gesagt, oder? Und das ist also am Anfang ist das gekommen, obwohl sie sich ja auf eine Zeit bezogen hat, die zum Teil schon 13, 14 Jahre zurück war.
Also Sie meinen, die erste Aussage war in dem Fall nicht negativ für das weitere Verfahren?
Nein, das war sie nicht gewesen, oder? Also ganz konkret hat gegenüber dem Vorwurf, den ich vorher zusammengefasst habe, hat, ist eine Behauptung gewesen, qualifizierte ungetreue Geschäftsbesuchung. Mhm. Oder im Interesse selber Geld zu verdienen, die Aduna und die Immesnet geschädigt. Und die Behauptung von der Staatsanwaltschaft, die ist ja dann eigentlich in dem Sinn fast pulverisiert worden. Oder? Ganz einfach darum, weil sie sich nie, obwohl ja die Staatsanwaltschaft eine von der Big Four im Hintergrund angestellt hat, also eine von der grossen Treuhandgesellschaften von der Welt, es ist nie hat können gezeigt werden, dass ein zu hoher Preis gezahlt worden ist in dieser Interessenlage, die mir vorgeworfen worden ist. Und im Hinblick auf diesen Vorwurf war es richtig im Nachhinein, auszusagen, es hat dazu beigetragen, dass die Staatsanwaltschaft erkannt hat, dass sie den dringenden Tatverdacht nicht aufrechterhalten kann.
Aber ist das so schlau gewesen?
Nein, nachher nicht. Also im Nachhinein, und das habe ich vorher gemeint, aus heutiger Sicht, wo sie mich gefragt haben wegen der Hausdurchsuchung, ob ich weiter würde so kooperieren, ich würde nicht, oder? Ich würde viel länger zuhören, was da eigentlich kommt.
Zuhören ist ein gutes Stichwort. Sie haben vor Gericht gezeigt, das habe ich sehr eindrücklich gefunden, dass Sie ganz genau zuhören können. Wie haben Sie die Fragetechnik beim Staatsanwalt empfunden? Mögen Sie sich noch erinnern?
Ja, also eins, was einem gerade am Anfang auffällt, ist, dass man ja nicht frei antworten kann. Mhm. Man muss ja immer in den Rhythmus des Protokollieren antworten. Das ist, und heute, die Staatsanwalt, die ich erlebt habe, meistens selber protokollieren. Also man wird quasi bremst. Oder man während dem Antwort geht man noch viel Zeit zum Überlegen. Oder? Das ist eins, was mir aufgefallen ist. Und das andere ist natürlich, dass man die Fragen sind unglaublich plump, oder? Also das ist keine einzige Frage, die ich dort weder am Anfang noch während der Untersuchung würde man irgendjemand nicht merken, um was es eigentlich geht, oder? Sie haben so mehr oder weniger suggestiven Charakter, aber sie sind immer Fragen beinhaltet, immer eine These, die sehr, sehr transparent
wo erkennbar ist,
ja. Erkennbar ist, oder? Und zur Frage, wie geduldig, dass man dieser Frage, dass man sich die Frage anlässt, das ist eine Kritik gewesen, von Andreas Blattmann, meinem Anwalt, der gesagt hat, lässt er es besser an.
Ja, man entwickelt so eine Ungeduld, gell? Und man gibt zu viele Antworten.
Viel zu viel, viel zu viel.
Haben Sie während der Einvernahme auch auf Protokollierung geachtet? Ja. Was man sagt und aufgeschrieben wird, das kann ja dann völlig in zwei Paar Schuhe sein.
Ja, das macht man irgendwie, weil instinktiv merkt man, dass es wichtig ist, dass festgehalten ist. Einmal hat man die Chance gehabt, glaube ich, im Hafteinvernahmen im Bildschirm zu schauen vom Staatsanwalt Otto. Und sonst ist amix mit dem Beamer an die Wand projiziert.
Mhm. Das ist aber ein absoluter Ausnahmefall.
Ist das?
Das macht nur die Steh oder wie.
Okay.
Haben Sie denn nach der Einvernahme die Aufmerksamkeit aufgebracht, das Protokoll sorgfältig wieder nochmal zu lesen? Weil, oder erst in dem Moment, wo Sie es ja dann lizenzieren, Ihr Kürzel darunter setzen, gilt es ja dann auch als so gesagt, wie es niedergeschrieben ist.
Also wenn ich jetzt würde sagen, ja klar, das hätte ich nicht so in Erinnerung, oder? Ich habe, das haben mir sicher alle gesagt, dort rein, lese es gut durch, aber nein, ich habe keinen Nerv gehabt. Es ist sowieso, die Protokoll durchlesen, das ist nicht so meine
ja, nein, man ist ja auch froh, dass es fertig ist. Man ist
ganz genau.
Ja, also dort nochmal die Aufmerksamkeit anbringen und alle wollen ja gehen. Man ist ja dann auch wie so ein bisschen gedrängt. Vielleicht wartet schon die Polizei mit der Zugführung ins Gefängnis.
Also oder in der Haftaufnahme war das letzte Thema, wenn ich mich richtig erinnere, ob Haft angeordnet wird. Oder? Mhm. Das ist also ein Schauspiel, ja, man hat sich jetzt überlegt und so, aber das war ja längst klar gewesen. Und dann hat es geheißen, quasi die erste, also bis zum Zwangsmassnahmengericht, bis zum Haftrichter, dass man mal bei dem Polizeigefängnis da vis-à-vis muss Nacht verbringen.
Oder? Also wo sind Sie überhaupt befragt worden?
Das ist auf dem Gelände, das Kasernengelände in Zürich, auf dem Gelände, wo ich nachher in dem Polizeigefängnis war, ich weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich befragt worden
bin. Also meine Frage ist eigentlich, sind Sie mit einem Transport zu der Stea 3 transportiert worden?
Nein, ich bin irgendwie durch Gänge durchgeschoben worden. Nein, ich kann nicht. Ich bin durch Gänge durchgeschoben worden. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann bin ich irgendetwas muss falsch sein. Ich bin im Transport gewesen.
Ja, wir sind im Büro. Wir sind im Büro. Transport.
Im Büro vom Staatsanwalt. Otto an der Weststraße 70.
Ah, dann müssen Sie aber Auto gefahren
sein. Ich weiß es wieder jetzt, was Sie mich fragen. Ich bin mit einem Zivilfahrzeug bin ich unten an der Weststraße gefahren worden. Mhm. Und oben habe ich meine Crocs bekommen. Das stimmt. Da habe ich meine Schuhe müssen abziehen und Crocs bekommen.
Das aber für den Transport sind Sie hineingefesselt worden?
Bin ich mit der Handschelle hineingesessen, neben dem Polizisten. Ja.
Gut, und jetzt haben wir die erste Einvernahme, die Hafteinvernahme. Und dann werden Sie wieder zurückgefahren ins Polizeigefängnis. Und wie geht es einem denn in dem Moment, wenn da die Tür hinter einem zugeht?
Also das ist surreal, oder? Das ist, da geht es einem überhaupt nicht gut. Oder dann ist man in dem furchtbaren Zelle, Zweierzelle. Also es ist dann schon relativ spät gewesen, warum immer? Weil ich bin reingekommen, habe noch irgendein so Häppchen bis zur Nacht in die Hand gedrückt. Und die zweite Person, der Mexikaner, ist schon da auf dieser Pritsche nebendran gelegen und hat geschlafen. Ich habe nicht einmal gewusst, wie das geht mit dem Licht. Und irgendwann zieht man so einen halben Karton über sich hin und merkt, dass das Decke ist, oder? So ein kartonisiertes Papier. Und dann versucht man zu schlafen, oder? Und dann geht das Kopfkino los, bis ich dann herausgefunden habe, ich kann das Neonlicht ablöschen. Und dann hat eben der Mexikaner auf halluzinieren und ist irgendwie in einen Flash hineingekommen und hat dann zwischen Gebet und Ding, also dann die ganze Nacht irgendetwas umgeliert. Und am Morgen sitze ich mit dem, komme durch die Lücken irgendeine Kachel Kaffee über und irgendein Stück Brot und komme, wie hocke ich dem Mexikaner vis-à-vis und esse zusammen zum Morgen und warte. Oder? Das ist ganz schräg.
Das ist doch auch so schlimm, dass einem nie gesagt wird, wie es weitergeht. Man ist ja die ganze Zeit am Warten.
Man ist am Warten und es wird einem nie gesagt, was als nächstes kommt. Oder? Das ist so.